Eingangs bei der Vorstellung haben wir schon ein bisschen gehört, du hast eine bewegte Lebensgeschichte, eigentlich von Kindheit an. Aber wir steigen jetzt ein bisschen später ein. Und zwar, du warst so Mitte 30 und hattest schon zwei gescheiterte Ehen hinter dir, hast mit drei Kindern gelebt und dann bist du dem Mann deiner Träume begegnet. Erzähl mal, wie fing diese Liebesgeschichte an?
Ja, ich dachte, dieser Mann ist ganz anders. Er war ja schließlich kein Alkoholiker oder so. Also ich habe ja schon andere Sachen durch. Dieser Mann sah gut aus. Er begegnete mir in einem Geschäft, was ihm gehörte. Und seine Ex-Frau hatte dieses Geschäft auch mit ihm betrieben. Und die war an der Heilpraktikerschule mit mir. Und sie sagte, du Marit, das ist übrigens mein Ex-Mann, von dem ich dir erzählt habe. Darf ich ihn zu dir in Therapie schicken? Und so kam es dann, dass er jeden Tag zu mir in die Behandlung kam oder ziemlich häufig und brachte mir jedes Mal Blumen mit, brachte mir Brötchen mit, sogar die Zeitung. Er verwöhnte mich richtig. Dann hat er mich eingeladen in seinem Mercedes, ist vorgefahren, hat mich aufs Feld geführt. Er wusste, ich liebe die Natur. Das Dach aufgemacht, wir haben uns den Sternenhimmel angeschaut. Er hat mich dann aufgefordert, mitten auf dem Feld zu tanzen mit mir. Es war, wie es im Bilderbuch steht. Und ich hatte damals ja auch noch ganz andere Wertvorstellungen. Und ich dachte einfach nur, das ist der Mann, den muss ich haben.
Und ihr habt dann eine Beziehung begonnen?
Ja.
Und wie ging das dann weiter? Es hat sich schon ziemlich bald geändert.
Ja, es wurde dann irgendwann so, er sagte immer, zwischen uns muss es so sein, dass kein Blatt Papier zwischen uns passt. Dass er mir sämtliche Freunde madig gemacht hat, Freundinnen, meine Eltern schlecht gemacht hat. Ja, und irgendwann kannte er alle meine verwundbaren Seiten. Ich habe mich sehr geöffnet. Und dann hat er angefangen, mich zu demütigen. Und wenn ich nicht so funktioniert habe, wie er sich das vorstellte, dann hat er mich vor meinen Kindern, ich hatte ja schon drei Kinder, hat er mich gedemütigt und verbal richtig niedergemacht. Es war manchmal gar nicht auszuhalten. Und dennoch, ja, bin ich nicht losgekommen von ihm.
Ja, du hattest ja eigentlich schon zwei schwere Beziehungen hinter dir und du bist dann trotzdem immer wieder zu ihm zurückgekehrt. Wie kam das?
Genau, also Hochmut kommt ja vor den Fall. Ich hatte mal zwei Frauen, die eine wurde ständig geschlagen von ihrem Mann und die andere hatte einen Alkoholiker, der sie auch ganz mies behandelte. Und ich habe damals gesagt, sowas könnte mir nie passieren. Ich war mit einem Alkoholiker verheiratet und konnte mich trennen. Also sowas würde mir nie passieren. Und dann ist es genauso schlimm für mich geworden. Ich kam nicht los von diesem Mann. Es war wie eine Droge, weil er hat mir ja so viel Tolles geboten. Er hat mich quasi auf Händen getragen und ich wollte immer wieder diesen Zustand haben. Ich dachte, es war doch mal so. Und das muss doch möglich sein. Ich muss mich nur richtig verhalten, dann ist er vielleicht wieder so.
Was ist denn da innerlich so mit dir passiert? Wie hast du dich innerlich gefühlt?
Klein, schwach, dreckig, schmutzig. Ja, neben ihm sehr, sehr klein. Und ich dachte wirklich immer, ich muss mich nur verändern, weil ich kannte das auch so von meinen Eltern. Wenn ich lieb war, gut funktionierte, dann war alles okay. Ne? So hat mich mein Umfeld ja auch schon geprägt. Und war ja in der DDR sowieso gang und gäbe, ne? Ja, und...
Wie konntest du eigentlich da funktionieren? Auch du hattest ja Kinder und du hattest eine Arbeit. Ich frage mich, wie konntest du da auch immer wieder die Kraft aufbringen, da dein Leben trotzdem noch irgendwie auf die Reihe zu kriegen?
Ja, das war nicht einfach. Ich war emotional sehr instabil. Ich habe viel geweint. Ich war oft am Boden zerstört und meine Kinder haben mich auch so gesehen. Und ich muss heute sagen, ich habe das Gleiche gemacht wie meine Mutter mit mir, die auch sehr emotional instabil war. Ich habe vor allem meine Tochter, die da auf dem Bild neben mir stand, emotional missbraucht, indem ich ihr immer mein Herz ausgeschüttet habe. Und sie war meine Trösterin. Und sie war damit natürlich total überfordert, genauso wie ich als Kind damit total überfordert war und gleich ein Abhängigkeitsmuster gelernt habe. Ne, man nennt das auch, dass man codependent wird. Vielleicht hat das schon mal jemand gehört, dass man so ein Helfersyndrom bekommt. Und das hatte ich dann halt, dieses Muster konnte ich dann sehen, aber ich konnte nicht frei werden davon. Das war mein großes Problem. Aber die Kinder haben mich immer wieder dazu gebracht, dass ich irgendwie Verantwortung übernehmen musste und weitermachen musste. Ne?
Ja, du wurdest dann schwanger. Ich frage mich, ja, in so einer Situation, wolltest du da noch ein Kind bekommen?
Ich habe gedacht, in meiner Naivität, ein Kind könnte alles verändern. Ihr müsst wissen, mein Mann hatte nicht nur mich, sondern auch noch eine andere Beziehung. Und was ich später erfahren habe, noch eine dritte. Und ich wollte unbedingt, dass er zu mir steht und zu meinen Kindern und dass er auch zu mir zieht. Und dann habe ich gedacht, ich werde einfach schwanger von ihm. Er hatte ja keine Kinder, seine Frau, also seine ersten beiden Frauen konnten keine Kinder bekommen. Und ja, ich habe gedacht, wenn ich dann diejenige bin, welche, dann...
Wie verlief dann die Schwangerschaft?
Es war eine Katastrophe. Mein Mann hat während der Schwangerschaft noch ein zweites Geschäft aufgemacht und ich habe dann erfahren, wie hoch verschuldet er war. Und dann sollte ich für seine Schulden bürgen. Und zwar hatte er dann auch noch dazu ein Haus gekauft. Das sollte für mich und die Kinder sein, meinte er. Und ich habe gesagt, okay, wenn du mich heiratest, dann bürge ich für die ganze Schuld. Und so kam es dazu, dass wir zum Standesamt gegangen sind. Unser Sohn war damals noch dabei, ganz klein. Und dann haben wir uns zusammenschreiben lassen. Und direkt danach sind wir zur Volksbank gefahren und da habe ich eine riesen Grundschuld für dieses Haus. Er hat ja von niemanden, von keiner Bank Geld bekommen, aber ich, weil ich im öffentlichen Dienst gearbeitet habe, habe gut verdient. Und dann hat man mir diesen Kredit gegeben. Und es war eine sechsstellige Summe. Und ja, da ging es mir natürlich überhaupt nicht mehr gut mit. Ich bin vor lauter Verzweiflung mit dem Auto gegen eine Wand gefahren, weil ich nicht mehr leben wollte im schwangeren Zustand. Und bin dann in diesem Ausnahmezustand in eine Psychiatrie eingeliefert worden.
Wie war der Tag der Hochzeit? Wie muss man sich das vorstellen?
Der Tag der Hochzeit war verrückt, weil wir ja direkt zur Bank gegangen sind. Und am selben Tag hatte ich noch Nachtdienst. Und ich habe mich nicht getraut, meinen Kollegen zu sagen, dass ich ja gerade geheiratet habe. Die hätten mich, glaube ich, für verrückt erklärt. Die haben mich sowieso alle für verrückt erklärt. Meine ehemaligen Freunde und so, die haben alle gesagt, du musst von diesem Mann weg, der tut dir nicht gut, und konnten mich alle nicht verstehen. Und wenn sie jetzt noch gewusst hätten, ich habe den geheiratet und noch so einen Berg Schulden aufgenommen für ihn, das hätten die nicht verstanden oder dafür gebürgt.
Also nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Einmal ist es ja auch so eskaliert, ne, dass du die Polizei gerufen hast und er bekam dann Hausverbot. War das noch...
Ach, das ist nicht nur einmal passiert. Das ist öfter passiert und ich hatte danach blaue Flecken. Ich habe sogar Fotos gemacht und die Anwältin wollte die dann auch haben. Aber ich habe meine Anzeigen immer wieder zurückgenommen.
Ja. Ja. Ja, dann hast du, wie du auch gesagt hast, du hast wirklich auch körperlich reagiert nach dieser Hochzeit. War das dann kurz darauf, nach dieser Heirat?
Oder genau, es ist noch, eine Freundin ist mir noch geblieben. Die hat mich sozusagen ertragen in diesem Zustand. Und die hat mich zu ihrer Hochzeit eingeladen. Und das war eine Woche, nachdem ich ja verheiratet war. Und ich habe nicht getraut, ihr auf dieser Hochzeit zu sagen, dass ich diesen Mann geheiratet habe, den sie so schlimm fand. Und mitten auf der Hochzeit, mein Mann ist dann auch da erschienen und wollte mich da wegholen, weil er war fürchterlich eifersüchtig und kontrollsüchtig, habe ich ganz fürchterliche Bauchkrämpfe bekommen, richtig schlimme Koliken und bin dann notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ja.
Und was war die Diagnose von diesen Bauchschmerzen?
Ja, also erstmal hat man die gar nicht rausgefunden. Ich habe mich selber diagnostiziert, weil ich das
ja Krankenschwester
auf der Heilpraktikerschule, genau. Auch Heilpraktiker, ja. Genau, gelernt hatte. Und dann habe ich immer gesagt, ich liege hier falsch, ich muss auf die Chirurgie, ich habe eine Blinddarmentzündung. Ne? Und die haben mich für blöd erklärt, aber ich habe das an den Punkten gemerkt und auch an den Symptomen. Und dann habe ich darauf gedrungen, dass ein Chirurg noch kommt am selben Tag. Und der hat nur kurz auf meinen Bauch gedrückt und hat gesagt, Notoperation. Und dann, ich hatte einen akuten, eitrigen Bauch. Der Blinddarm war kurz vor der Perforation. Und als ich dann nach der Operation so im Krankenhaus lag, habe ich darüber nachgedacht, warum ich eigentlich das bekommen habe. Weil ich war so ein Gesundheitsfreak. Ne? Immer gesunde Ernährung und alles immer vom Feinsten. Und da habe ich mich an ein Buch erinnert, das hieß Krankheit als Weg. Und dann habe ich mir das kommen lassen von zu Hause, habe nachgesehen. Da gab es damals noch in dem Buch hinten so eine Tabelle, da stand dann mögliche psychische Ursache und die Krankheit. Und da stand bei akuter, eitriger Blinddarmentzündung Zukunftsängste und Geldsorgen. Und ich dachte, alles klar. Und dann habe ich nochmal diesen Titel des Buches gelesen, Krankheit als Weg. Und plötzlich habe ich mich erinnert, was ich in meiner Kindheit und Jugend gehört habe. Ich bin, nachdem meine Eltern sich haben scheiden lassen, dann in einer Bibelschule aufgewachsen und wollte zwar nie was von Gott und dem Ganzen wissen, aber ich habe ja doch sehr viel mitgenommen. Und da sagte man damals, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ging mir nicht mehr aus dem Kopf, dass es da einen Weg gibt. Krankheit als Weg kann nicht der richtige Weg sein, habe ich gedacht. Denn Jesus, und dann sah ich da eine Bibel auf dem Tisch liegen. Ich weiß nicht, bei uns in den Krankenhäusern liegen diese Gideon-Bibeln aus. Und ich habe mir die geschnappt und hinten in den Psalm geblättert. Und da fiel mir ein Wort so ins Herz. Das war Psalm 119, Vers 67. Ich bin viele Irrwege gegangen, bis ich erkennen musste, so geht es nicht weiter. Oder ich bin viel gedemütigt worden, steht in einer Luther-Übersetzung, bis ich erkennen musste, so kann ich nicht weitermachen. Darum will ich mich jetzt nach dir richten, nach deinem Wort. Und das ist mir so ins Herz gefallen, dass ich wirklich in meiner Not anfing, zu Gott zu schreien. Plötzlich fiel mir noch ein Bibelwort ein, rufe mich an in der Not und so will ich dich erretten. Ich glaube, das ist Psalm 50. Und habe ich auch gleich nachgeschlagen. Und und dann habe ich innerlich geschrien und habe gedacht, Gott, wenn es dich wirklich gibt und da irgendwas dran ist, an dem, was ich mal alles so gehört habe, dann musst du mir helfen. Ich komme da nicht raus, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Ich habe so viel Mist in meinem Leben durchlebt. Wenn jetzt hier nicht ein Wunder passiert, ich bin fertig. Ich bin völlig verschuldet mit den 4 Kindern. Alleinerziehend und dieser Mann steht immer noch nicht zu mir. Ich hatte nämlich erfahren, dass er 2 Jahre lang eine andere Beziehung hatte und die gar nichts von mir wusste und die ihn sogar heiraten wollte, obwohl ich noch verheiratet war und solche Sachen. Also ich war völlig am Ende. Und dann habe ich wirklich einfach innerlich zu Gott geschrien.
Ja, rufe mich an in der Not, dann will ich dich ja retten. Also du hast wirklich Rettung gebraucht aus deiner schlimmen Situation. Kam denn dann die Rettung?
Ja, ich fühlte mich immer noch völlig verloren, verweint. Und dann hat man mir die Drainage hier abgemacht aus dem Bauch und ich durfte aufstehen, durfte rausgehen mit Fäden im Bauch in den Garten. Und früher war es so, da durfte man im Krankenhaus keine Handys anmachen. Wer kennt noch diese Zeit? Und ich habe dann draußen im Garten mein Handy angemacht und sehe, dass mich die ganze Zeit versucht hat, eine Nummer anzurufen, zu kontaktieren. Da habe ich da zurückgerufen und dann war das tatsächlich der Notar, bei dem ich diese Grundschuld unterschrieben hatte. Und das war ja jetzt fast 13 Tage her. Und er sagte zu mir, wo waren Sie die ganze Zeit? Ich habe immer zu versucht, Sie anzurufen. Und dann habe ich ihm den Fall erklärt. Und er sagte, ich darf Ihnen das zwar nicht sagen, der ist in Pension. Ich darf Ihnen das zwar nicht sagen, aber Ihr frisch gebackener Ehemann, ich habe mitbekommen, dass Sie ganz an dem Tag, wo Sie diese Grundschuld aufgenommen haben, ja gerade erst verheiratet waren, wo Sie bei mir waren. Ne? Also nach der Bank waren wir dann dort. Der war kurz danach bei mir und hat nochmal eine Privatschuld auf die Grundschuld des Hauses, die Sie übernommen haben, aufgenommen. Von 70.000 Euro. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie davon wissen. Ich sage, nein. Was kann ich tun? Ich war völlig verzweifelt. Und er sagte, kein Problem. Haben Sie irgendwie die Möglichkeit herzukommen? Ich habe alles vorbereitet, eine Widerrufserklärung für die Bank. Heute ist der letzte Tag, beziehungsweise morgen, 14 Tage hat man Zeit. Das muss noch im Postkasten, am besten heute noch. Kommen Sie vorbei. Und ich dachte nur, es gibt Gott. Es gibt Gott. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe mir ein Taxi gerufen und bin einfach mit Fäden im Bauch dahin und habe das unterzeichnet. Und ich war von jetzt auf gleich all diese Schulden los. Und ich war so überwältigt davon, dass Gott mich sieht und dieses Gebet erhört hat, dass ich meine Mutter angerufen habe, zu der ich schon den Kontakt auch abgebrochen hatte. Und es war ja auch viel vorgefallen. Ihr Freund hatte mich missbraucht und all lauter fürchterliche Dinge. Aber sie war inzwischen zum lebendigen Glauben gekommen. Sie hatte vorher so einen religiösen Glauben, ne? Ich muss viel tun, 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 damit Gott meine Gebete erhört. Und sie ist in eine richtige Beziehung gekommen. Und hat versucht natürlich aber, und das war vielleicht ihr Fehler, mich immer zu bekehren, ne? Gegen die Esoterik hat sie mir lauter Sachen geschickt und das ist alles in der Tonne gelandet. Desto mehr sie getan hat, desto schlimmer wurde es bei mir. Manchmal denke ich, es ist besser, einfach die Kinder in Gottes Hände zu legen und zu schauen, was Gott macht. Ne? Manchmal ist man nicht die Richtige. Aber in dem Moment habe ich sie angerufen und habe gesagt, Mama, kannst du mir eine Bibel schicken? Sie schickte mir ein lebendiges Buch, ein Neues Testament und gleich noch ein Andachtsbuch und hat sich unglaublich gefreut, weil ich gesagt habe, ich möchte meinen Weg jetzt mit Jesus gehen.
Ja, da bist du Christ geworden. Ja. Und hat es dir dann auch die Kraft gegeben, dass du dich von deinem Mann trenntest? Oder wie ging es da weiter?
Ja, am Anfang war ich noch emotional instabil. Das kostete mich immer wieder Kämpfe, Gebet, dass ich ihn nicht wieder reinlasse. Und dann kam eine Predigt von einem Beduinen in der Wüste mit so einem Zelt, der immer wieder auf das Kamel hörte draußen, was beim Sturm sagte, lass mich doch rein, und den Kopf reinsteckte. Und bis dann der Beduine nachgegeben hat und das ganze Zelt über ihm zusammenbrach, weil das Kamel natürlich viel mehr Raum einnahm als er überhaupt. Und dann bin ich wach geworden und habe gedacht, ich darf das Kamel nicht mehr reinlassen. Und habe wieder zu Gott geschrien und gesagt, ich brauche dich und ich bin so emotional instabil. Und dann hat er mir eine Gabe geschenkt, wo ich wirklich, wenn ich nicht mehr wusste, weil ich mich nicht mehr sortieren konnte, nicht mehr wusste, wie ich beten sollte. Ich habe plötzlich in meiner Küche mich ausgestreckt nach den Gaben des Geistes und dann kam eine Kraft auf mich und ich habe hinterher in anderen Sprachen gesungen und war voller Liebe. Die hat mich so durchströmt, dass ich ja nie wieder an Gottes Liebe gezweifelt habe und da war eine Kraft in mir. Ich habe mich überhaupt nicht mehr für meine Vergangenheit geschämt. Es war alles losgelöst von mir und ich konnte im Hier und Jetzt leben. Auch Sorgen um morgen waren nicht mehr da. Und das war wunderschön. Und das habe ich dann auch immer wieder angewendet, wenn ich emotional instabil war. Ich habe damals den Teenchor angefangen zu leiten in unserer Gemeinde. Und wenn dann wieder etwas Demütigendes von ihm kam, etwas Niedermachendes, ich war ja noch verheiratet, dann wollte ich anfangen zu weinen, war völlig instabil wieder, dachte, ich kann jetzt nicht weiterleiten. Und dann konnte ich mich irgendwo aufs WC, ne? Ihr wisst ja, WC heißt Worship Center, konnte ich mich da reinbegeben und Hände heben und einfach so in neuen Sprachen beten. Ich habe das in der Küche, ich habe nie davon gehört, dass es das gibt, aber ich habe das und ich habe es dann angewendet und es hat mich frei gemacht, es hat meinen Verstand irgendwie fruchtleer gemacht und unsere Gedanken steuern ja unsere Gefühle. Und das hat mich total freigesetzt. Heute weiß ich, dass es da auch ganz andere Methoden gibt, um unseren Verstand fruchtleer zu kriegen, aber um dann wieder so mit Gott verbunden zu sein. Aber damals hat mir das unglaublich geholfen. Da war ich froh über das Geschenk.
Ja, Gott hat dich wirklich mit seiner Liebe so überschüttet. Und ja, die Liebe gilt für jeden von uns. Wir sind Geschöpfe, die Gott zurücklieben möchte. Der Vater an sein Herz zurück. Und das durftest du so erfahren. Und erzähl noch so ein bisschen, wie wurde deine Seele dann auch so langsam heil? Du hast so viel erlebt und ja, bist dann wieder in Kontakt auch mit deiner Mutter getreten. Wie hat deine Seele auch heil werden dürfen?
Ja, also erstmal war ich noch so von so einer Festlegung. Männer nie wieder. Männer sind alle. Also ich wollte wirklich, ich hatte gedacht, ich habe jetzt Jesus, mehr brauche ich nicht. Mann kommt nicht mehr in mein Leben. Und dann hatte ich eine Freizeit mit Roland Werner vom Christustreff in Marburg und mitgemacht und habe da, ich schreibe Lieder und habe dann eigene Lieder vorgetragen. Und dann kam er auf mich zu und sagte mir, Marit, du wirst noch einen ganz anderen Dienst bekommen. Du wirst rumgehen, deine Geschichte erzählen, aber du wirst auch predigen. Und und ich alleinerziehend mit 4 Kindern, wie soll das gehen? Nein, Gott wird dir einen Mann zur Seite stellen. Und ich innerlich, nee, das will ich aber nicht. Ja, und dann habe ich eine Predigt gehört von der Frau am Jakobsbrunnen und habe erkannt, das bin ich. Und wie er dieser Frau begegnet ist, die diese vielen Männer hatte, Jesus Christus, und wie er ihr überhaupt keine Vorwürfe gemacht hat, sondern nur ein Angebot. Er hat nicht gesagt, du hattest und du bist. Nein, er hat gesagt, ich weiß das alles. Ich habe dich gesehen. Und ich mache dir ein Angebot. Wenn du mein Wasser trinkst, wirst du nie wieder dürsten. Und das war noch vor diesem Erlebnis. Und das hat mich so berührt, dass ich frei wurde von dieser Bitterkeit. Und das war, glaube ich, die Voraussetzung, damit man überhaupt voll werden kann von Gottes Liebe, dass man frei wird von Bitterkeit. Ich habe plötzlich erkannt, wenn Jesus mich so bedingungslos annimmt und liebt, und er ist ein Abbild von Papa, er sagte immer zu seinen Jüngern, wenn sie fragten, zeig uns den Vater, hat er immer gesagt, so lange seid ihr mit mir und ihr wisst es nicht. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich wusste plötzlich, so ist Gott. Er liebt mich bedingungslos. Er nimmt mich bedingungslos an. Und auch dich. Er macht dir keinerlei Vorwürfe, was du in deiner Vergangenheit jemals getan hast. Er macht dir nur Angebote und sagt, dass er in dir zu einer Quelle werden möchte, aus der ewiges Leben sprießt, auch für andere. Sodass du immer gefüllt sein kannst und aus dieser Fülle, aus diesem Überfließenden herausgeben kannst und nicht wie beim Helfersyndrom aus dem, was du sowieso nicht hast. Und das war so wunderschön, auch als ich nachher gefüllt wurde mit dieser Liebe, dass ich einfach nie wieder da gesagt habe, also nie wieder möchte ich das missen und ich kann es mir auch nicht mehr anders vorstellen, als in dieser Beziehung zu sein, die mich so erfüllt. Ja.
Ja, man spürt dir das auch ab und man meint gar nicht, was du alles so erlebt hast, wie du jetzt heute hier so sitzt und erfüllt bist und auch versöhnt mit dem, was war. Jetzt haben die meisten von uns, von unseren Zuhörern natürlich nicht so eine harte Lebensgeschichte, auch in deiner Kindheit, was du da erlebt hast. Und du hast auch eine Krebserkrankung im frühen Erwachsenenalter durchlebt und überlebt. Wie erlebst du Gott heute in deinem Leben, in deinem Alltag, so ganz praktisch? Wo merkst du, dass er da ist und dass er dich sieht?
Ja, Gott ist immer da. Er ist nie weg. Wenn er weg ist, dann nur in unserem Kopf. Aber er ist immer für uns da. Das wurde mir bewusst, als jemand mal über mich, ich weiß nicht, wer hörendes Gebet kennt, da hat jemand für mich gehört von Gott, als ich noch ganz frisch im Glauben war. Und da hat jemand gesagt, ich sehe in meinem Geist ein kleines Mädchen, das hat so, ne, als ich so 4 war, hat meine Mutter mir immer so Zöpfchen gemacht, hat so Rattenschwänze hier oben und das fährt mit einem Dreirad über Kopfsteinpflaster. Und dazu habe ich die Worte gehört, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen. Wow, und ich musste weinen, weil ich das kleine Mädchen war. In unserem Fahrgarten war Kopfsteinpflaster, in unserem Hof, vom Fahrhof. Und ich bin da immer mit dem Dreirad rübergefahren. Es war mühselig. Aber ich wusste, Gott sieht mich. Er ist wirklich ein Gott, der mich sieht. Und er sieht jeden von uns, aber er kennt den richtigen Zeitpunkt. Selbst als ich, nachdem eine ganze Bibelschule für mich gebetet hatte, von Eierstockkrebs geheilt wurde und danach noch das Wunder geschah, dass ich nur mit einem Viertelrudiment Eierstock, wo man mir sagte, ich könnte nie wieder Kinder kriegen, noch 3 Kinder bekommen habe. Selbst da hat mich das nicht umgehauen und ich habe mich ja zu Gott gewandt. Ich brauchte das so und ich bin heute dankbar für das, was ich erlebt habe, weil das mich zu der Frau gemacht hat, die ich bin. Und ich kann mich heute lieben, weil ich weiß, ich bin geliebt. Und ja.
Möchtest du uns noch von deinem Sohn erzählen, die Begebenheit?
Das habe ich dir erzählt, genau. So erlebe ich Gott. Mein Mann hatte eine Predigt gehalten an einem Sonntag, dass wir damit rechnen dürfen, Gott im Alltag zu begegnen, jederzeit. Und mit meinem jüngsten Sohn, also Probleme gibt es immer noch. Es ist nicht so, dass man, wenn man Christ ist, keine Probleme mehr hat, stimmt's? Das wird uns auch an keiner Stelle irgendwo versprochen. Ne? Sondern im Gegenteil, er sagt, er geht mit uns durchs Todestal. Und durch alle Tiefen ist er bei uns. Und so hat mein Mann gesagt, wir dürfen aber damit rechnen, dass er wirklich überall da ist. Wir dürfen auch manchmal mit Überraschung rechnen. Und mein jüngster leiblicher Sohn, der hatte große Schwierigkeiten. Der wurde im Beruf gemobbt. Der hatte eine Elektrikerausbildung angefangen, hatte dann den Epstein-Barr-Virus bekommen, war 9 Wochen im Krankenhaus. Er musste sogar beatmet werden, so schlimm wurde das. Und hat dann als Nebenerscheinung diesen Morbus Crohn bekommen und wurde oft krank. Und er wurde ganz viel gemobbt und das war ganz schlimm. Und eines Tages ist er eingeliefert worden mit Bauchkrämpfen auch ins Krankenhaus. Und ich wusste schon immer, dass es psychisch ist, dass weshalb er das bekommen hat. Und er brach im Krankenhaus zusammen, als ich ihn abholte und sagte, Mama, mein Handy ist kaputt, ich habe es vor Wut auf den Boden geschmissen und dann bin ich zusammengebrochen und ich will so nicht mehr weitermachen. Ich möchte wieder mit Jesus gehen. Er hatte sich mal taufen lassen und war dann ganz weggekommen. Und ich habe inzwischen gekifft, um zur Ruhe zu kommen und mir geht es überhaupt nicht mehr gut. Und da habe ich mich natürlich gefreut als Mutter. Dann hat man uns aus dem Krankenhaus, also ich habe ihn abgeholt, man hatte ihn erst im Krankenhaus entlassen, nachdem man einen weiter behandelnden Arzt gefunden hat. Und da sollten wir dann direkt am nächsten Tag hin. Das war dann der Dienstag nach der Predigt. Und hatte die Worte noch genau im Kopf. Und wir gehen zu diesem Arzt. Mein Sohn legt sich auf diese Untersuchungsliege. Und der Mann, dieser Arzt, der hat diese Sonographie gemacht, guckt ihn an und sagt, sag mal, Junge, kennst du Jesus? Ich guckte, mein Sohn guckt mich an und dann stotterte er und sagte, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe in letzter Zeit überhaupt nicht mehr und ich möchte aber so gerne wieder. Und dann sagte er, ich weiß und du bist sehr wütend auf Gott und du bist heute hier, weil deine Mutter für dich gebetet hat. Und wieder gucke ich. Ja, sagt er, Jesus lebt in mir. Und wenn du magst, dann bete ich jetzt für dich. Und er hat so ein wunderbares Gebet gesprochen über seine Ängste und Nöte und dass Gott ihn freisetzen wird. Und tatsächlich Also im Fahrstuhl sagte mein Sohn, das war kein Zufall. Ich sage, doch, von Gott. ja, und dann hat er tatsächlich drauf in derselben Woche noch erfahren, dass sein Arbeitgeber Pleite gemacht hat. Es musste für ihn eine neue Lehrstelle gefunden werden. Und als er da zum ersten Mal war, haben die ihn mit offenen Armen empfangen. Sie haben ihn wertgeschätzt, sie haben ihn gesehen. Und zwei der Kollegen waren mit ihm zusammen auf dem Padercamp. Das ist ein christliches Camp. Früher hat er also auch christliche Kollegen jetzt. Und das war wirklich so ein Geschenk. Ja, man kann Gott einfach überall erleben. Und man darf auch damit rechnen, jederzeit, dass der richtige Kairos, der Zeitpunkt Gottes da ist plötzlich. Meine Mutter musste so lange warten. Ich bin 40 Jahre alt geworden. Und sie wollte am liebsten alles tun, um mich da rauszuholen. Hat manipuliert und so weiter. Aber Gott ist anders. Er ist, wenn ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15 kennt, er ist diesem Sohn, der sein Erbe haben wollte und weggegangen ist von zu Hause. Er ist ihm nicht hinterhergerannt und hat ihm sein Nutella-Brot in den Schweinestall gebracht, oder? Hat er nicht gemacht. Er hat ihn gelassen, weil er wusste, eines Tages ist dieser Tag da. Und wir dürfen auch nicht daran verzweifeln, wenn wir meinen, es ist unsere Schuld, wenn unsere Kinder noch nicht auf dem richtigen Weg sind und so weiter. Oder es liegt an uns. Gott selbst, der Vater, soll ein Bild für Gott im Himmel sein, als Jesus die Geschichte erzählt hat. Und ihm sind zwei Söhne sozusagen missraten, oder? Der eine ist ganz stolz gewesen, wollte nicht mit zur Feier, war eifersüchtig. Wie kann das sein? Gott ist doch gut, er ist doch die Liebe selbst. Er hat doch alles richtig gemacht. Und der jüngere Sohn, ja, er ist zwar umgekehrt, aber hat sich ja auch vollkommen daneben benommen. Ne? Also das vielleicht zum Trost. Die Geschichte hat mir mein Sohn mal so tröstend erzählt, der jetzt Theologie studiert, als ich mir so Vorwürfe machte. Und das hat mich wirklich abgeholt, zu sehen, wow, der Töpfer, dem misslingt auch manchmal der Ton in seinen Händen. Und er macht ein neues, wunderschönes Gefäß daraus. So ist Gott.
Ja, Marit, vielen Dank. Du hast uns beschrieben, wie du Gott erlebt hast in einer schwierigen, ausweglosen Situation, aber du auch kapitulieren musstest. Du warst innerlich zerbrochen. Und da konnte Gott dir helfen. Du hast nicht mehr gemerkt, du kannst es alleine hinkriegen. Gott ist dir begegnet in seiner Liebe für dich und es hat dich verändert. Und dass du heute so hier sitzt, das ist Gnade. Es ist ein Geschenk.
Oh ja.
Ja, vielen Dank, dass du uns hast mit reingenommen in dein Leben. Und du stehst auch noch zur Verfügung, wenn nachher jemand sich mit der Marit noch unterhalten möchte. Sie hat noch Zeit, dürft ihr gern auf sie zukommen. Und dass du Heidelberg noch ein bisschen mit nach Hause nimmst, haben wir dir natürlich auch ein kleines Dankeschön besorgt von einer feinen Heidelberger Bäckerei, Konditorei. Also ein paar Kügelchen darfst du mit nach Hause nehmen und teilen oder auch alleine zu Hause essen.
Vielen Dank
und Gottes Segen. Alles Gute für dich.
Dankeschön.
Ja, wir möchten jetzt